her spaces. An interdisciplinary podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interspaces, dem Wissenschaftspodcast des Zentrums für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld. Ich bin Rebecca Meutmann und ich habe heute allerdings nicht ganz so viel mit der Moderation der heutigen Folge zu tun. Normalerweise führen wir ja Gespräche mit WissenschaftlerInnen über ihre Forschungsthemen und in diesem Fall ist es mal ein etwas anderes Format. Und zwar gab es eine Veranstaltung, ein Treffen des jungen CIF, das ist unser Postdoc-Netzwerk im CIF. Und da ging es um die Rolle der Kultur und der Geisteswissenschaften in der pluralen Gesellschaft. Und im Rahmen dieses Treffens hat eine Lesung stattgefunden mit der Journalistin und Autorin Lena Gorelik. Und zwar zum Thema Literatur und Engagement. Das war zum Teil eine Lesung, zum Teil ein moderiertes Gespräch, moderiert von Saskia Fischer, die Fellow im jungen CIF ist und selber Literaturwissenschaftlerin. Das Ganze hat in Kooperation mit der Stadtbibliothek Bielefeld im CIF stattgefunden. Und dieses Gespräch und die Teile der Lesung wollten wir gerne als Podcast-Folge hier bei Interspaces veröffentlichen und deswegen heute ein etwas anderes Format und ganz viel Spaß mit der Folge.
Ja, ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Lesung und Gespräch mit Lena Gorelik, die ich natürlich auch sehr herzlich begrüße. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich möchte, bevor ich beginne, kurz darauf hinweisen, Sie haben es natürlich schon gesehen, es gibt einen Büchertisch, den meine wirkliche Lieblingsbuchhandlung hier in Bielefeld und darüber hinaus bestückt hat. Und dort können Sie alle Bücher noch erstehen und du wirst wahrscheinlich auch im Anschluss gegebenenfalls signieren. Und in diese Buchhandlung können Sie natürlich morgen dann auch noch gehen, wenn Sie Zeit haben, das nur an alle Nicht-Bielefelderinnen. Diese heutige Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung. Wir haben sie hier vom CIF gemeinsam mit der Stadtbibliothek Bielefeld initiiert und sie ist gleichzeitig Teil des diesjährigen Herbsttreffen des jungen CIF. Das ist das sogenannte wissenschaftliche Nachwuchsförderprogramm hier am Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Wir sind alle noch Nachwuchs. Und dieses Herbsttreffen, das Schumann Hussein, Caroline Gebauer, Sandra Dinter und ich in diesem Jahr gemeinsam organisiert haben, beschäftigt sich mit der Rolle der Kultur und der Geisteswissenschaften in der pluralen Gesellschaft. Und wir haben uns angesichts der derzeitigen Debatten rund um Migration, Diversität und der Pluralität der Gesellschaft gefragt, welche Rolle eigentlich genau der Kultur und den Geisteswissenschaften in diesen aktuellen Diskursen und Debatten zukommt oder zukommen sollte. Und in dem Gespräch heute mit Lena Gorelik soll es nun, also eben daran anschließend, um die Rolle der Literatur in der Gesellschaft und ihre, darüber werden wir dann aber im Gespräch auch sprechen, vielleicht politische Dimension gehen. Lena Goreliks Texte lenken nicht lediglich die Aufmerksamkeit auf eine plurale oder, wie es das vielbeschworene Wort von der postmigrantischen Gesellschaft gerade sagt, Wirklichkeit in Deutschland, sondern zeigen diese auf ästhetisch komplexe Weise in all ihrer Ambivalenz. Es ist vor allem das Nachdenken über die Möglichkeiten der Literatur, aber auch über die Stimmen und Geschichten, die in Deutschland kaum oder kein Gehör finden, die ihr Schreiben beschäftigen. Aber ich möchte jetzt nicht weiter über dich hinweg und dein Schreiben hinweg sprechen, das nur als kleine Einführung. Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, möchte ich dich aber doch noch kurz vorstellen. Lena Gorelik hat an der Deutschen Journalistenschule in München studiert und ein Masterstudium im Bereich Osteuropa-Studien an der LMU absolviert. Sie ist auch weiterhin als freie Journalistin tätig. Sie schreibt Essays und Artikel zu gesellschaftlich aktuellen Themen für die Zeit, die Süddeutsche, den Deutschlandfunk. Und schon während ihres Studiums 2004 hat Lena Gorelik ihren ersten Roman »Meine weißen Nächte« publiziert, der sehr positiv aufgenommen und besprochen wurde. Gleich mit dem zweiten Roman, der 2007 erschien, »Hochzeit in Jerusalem«, wurde Lena Gorelik für den Deutschen Buchpreis nominiert. Es folgten 5 weitere Romane sowie 2, ich nenne sie jetzt mal Essay-Bände, die sich teils ironisch mit dem Jüdischsein in Deutschland und kritisch mit Antisemitismus auseinandersetzen. Und zuletzt 2021 erschien der vielbesprochene und hochgelobte Roman »Wer wir sind«. Aber Lena Gorelik schreibt auch noch Kinder- und Jugendtheaterstücke. Sie ist also literarisch in den verschiedensten Sparten und Genres zu Hause. Und für ihr Schreiben wurde Lena Gorelik mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie hat den Bayerischen Kunstförderpreis, den Ernst-Hofrichter-Preis und den Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises der Stadt Bad Homburg erhalten. Sie wurde 2020 in die Bayerische Akademie der Schönen Künste aufgenommen und hat im letzten Jahr den Literaturpreis Text und Sprache – vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft verliehen bekommen. Im akademischen Jahr 2022-23, das freut mich besonders, hatte sie die erste Poetikdozentur Neue Deutsche Literatur an der Leibniz-Universität Hannover inne. Und ich darf an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass diese Poetikvorlesung sehr bald im Verbrecher Verlag erscheinen wird. Und Ende November, also in, ich glaube, ein paar Tagen, wird ihr der Marie-Louise Fleißer-Preis verliehen. Ja, ich würde gerne beginnen damit, dass wir vielleicht ein wenig über die Bedeutung, die du der Literatur im öffentlichen Raum zuschreibst, sprechen. Denn zusätzlich zu all dem, was ich eben aufgezählt habe und den vielen Lesungen, die du ja auch absolvierst, verfolgst du auch einige, wie ich finde, gerade in diesem und im letzten Jahr sehr spannende Projekte. Also du hast im Literaturhaus Stuttgart das Literaturfestival Schreiben, während die Welt geschieht, kuratierst. Du hast mit Mariam Zare und Caroline Ehmke das Bühnenprogramm Ist das ein Mensch? Initiiert, in dem ihr gerade erst letzte Woche auch wieder Texte von Shoah-Überlebenden lest. Und es ist euch auch ein Anliegen, wie es in eurem Ankündigungstext heißt, damit letztlich einen Beitrag zur Erinnerungskultur zu leisten, wo ihr das Gefühl habt, dass sie eigentlich droht, zum leeren Ritual zu erstarren. Und da wäre meine Frage, warum diese Erzählung, warum die Literatur? Was kann die Literatur da leisten?
Also erstmal freue ich mich sehr, hier zu sein und danke für die Einladung und die sehr freundliche Anmoderation. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass ich heute eine Schullesung hatte. Bei Schullesungen ist es so, dass ich die erste Viertelstunde damit verbringe, die SchülerInnen dazu zu kriegen, sich in die ersten vier Reihen zu setzen. Und hier vorne wären noch zwei Stühle frei. Das nur nebenbei. Ich glaube, dass also niemand, der die Literatur schreibt, eigentlich sind wir alle TräumerInnen, sonst würden wir das nicht betreiben. Und deswegen glauben wir auch an die Kraft der Worte. Sonst, also es macht keinen Sinn zu schreiben, ohne an die Kraft der Worte zu glauben und ohne an Literatur zu glauben und ohne an das zu glauben, was, glaube ich, auch manchmal wie eine Phrase klingt, nämlich dass Literatur und Texte und die Figuren, die erzählt werden, für Empathie sorgen können. Und ich weiß, dass das eben wie eine Phrase klingt, aber wir, die wir schreiben, müssen ja dran glauben, sonst würden wir ja die Worte nicht zu Papier bringen. Und ich glaube, wie vermutlich die meisten als postmigrantisch gelesene AutorInnen sehr häufig gefragt, wo ich herkomme. Damit ist immer ein geografischer Punkt gemeint oder Ort. Und ich würde sagen, mit am meisten komme ich aus Büchern, also zumindest mit am prägendsten. Und ich glaube zum Beispiel, also dieses Programm, was Caroline Ehmke, Mariam Zare und ich machen, machen wir, weil wir wissen, wie uns diese Bücher geprägt haben und weil wir wissen, dass sie uns zum Teil zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind, was, glaube ich, auch der Grund ist, wie wir drei uns eben in dieser Verzweiflung über die Phrasenhaftigkeit der Erinnerungskultur gefunden haben. Und also ja, wenn wir diese Texte lesen, was nicht einfach ist, es ist nicht einfach, diese Texte laut zu lesen. Es ist auch jedes Mal aufs Neue nicht einfach, auch wenn man sie schon oft gelesen hat. Dann tun wir es, weil wir hoffen, dass das denen, die zuhören, ebenso geht.
Du hast eben kurz gesagt, du kommst aus der Literatur oder von den Büchern her. Was sind denn literarische Vorbilder?
Oh, ich sprach nicht von Vorbildern.
Oder wichtige Texte?
Wichtige Texte. Ich kann das nicht. Ich kann diese Frage nie beantworten, weil ich mich dann nächtelang wälzen würde über die Frage all der AutorInnen, die ich nicht benannt habe. Deswegen beschränke ich mich immer nur auf eine, weil man natürlich durch Phasen geht und auch durch Lesephasen geht, ähnlich wie man durch, also bei der Frage nach der Heimat, irgendwie verschiedene Orte benennen kann und Lebensstationen benennen kann. Ist es im Lesen ja auch so, dass man durch verschiedene Phasen geht und, glaube ich, viele Werke mich geprägt haben, von denen es mir aber peinlich wäre zuzugeben, dass sie mich geprägt haben. Und ich würde sagen, die eine Figur, die für immer geblieben ist und die mich von Anfang an von den ersten selbstgelesenen Worten bis heute begleitet, ist Astrid Lindgren.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Frage Literatur im öffentlichen Raum. Ich habe auch den Eindruck, aber sag mir, wenn ich falsch liege, dass in deinen Texten immer wieder auch oder du immer wieder auch die Ansprüche reflektierst, die an Erzählungen gestellt werden, die nicht zur deutschen Mehrheitsgesellschaft gehören oder die sozusagen denen unterstellt wird, sie würden nicht eine Mehrheitsperspektive beschreiben und dass damit ein bestimmter Anspruch von außen verbunden ist. Also es gibt zum Beispiel eine Episode in dem Text, lieber Mischa, du bist ein Jude, wo du beschreibst, wie deinem alter Ego bei einer Lesung im Goethe-Institut in Jerusalem vorgeworfen wird, dass du zu unterhalten über das Jüdischsein schreiben würdest und es würde doch um Betroffenheit gehen. Mhm. Ist das etwas, was dein Schreiben stark beeinflusst, diese Anspruchshaltung von außen?
Ich glaube, ich hoffe, sie beeinflusst mich nicht im Moment des Schreibens. Also ich hoffe, dass ich mich davon freimache. Aber natürlich setze ich mich, also wie alle AutorInnen, mit Reaktionen auseinander. Ich glaube, der Unterschied zwischen sozusagen AutorInnen, die als Deutsche, also bei denen nicht immer dazu gesagt wird, sie haben die Sprache aber erst später gelernt. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit den Reaktionen eine andere ist, weil man eben nicht, also bei mir spricht man nicht nur über die Texte und man spricht nicht nur über Literatur, sondern man spricht immer über mich und meine auch manchmal antizipierten Identitäten und man spricht bei mir über die Biografie, über die es mit Sicherheit bei vielen Texten auch zu sprechen gilt, weil ich diejenige bin, die sie in den Texten thematisiert. Und dann gibt es aber eben Momente, wo über die Biografie gesprochen wird, ohne dass sie von mir zum Thema gemacht wird. Und wiederum mit diesen Reaktionen setze ich mich natürlich im Schreiben auseinander. Also ich glaube, wenn ich jetzt über den letzten Roman spreche, der autofiktional ist und in dem es selbstverständlich um meine Geschichte geht, habe ich im Nachhinein, also nach der ersten Runde Lesereisen, einen Essay geschrieben, eben über die Reaktionen. Und das ist, glaube ich, diese Auseinandersetzung, die dann hinterher kommt.
Also dann schon in anderen Texten genau, und nicht primär genau. in dem Roman.
Nicht im primären Text.
Ja, in der Reflexion darüber. Genau. Weil du jetzt, wer wir sind, schon angesprochen hast, würde ich gerne dich bitten, dass du kurz ein paar Stellen daraus liest.
Ich lese jetzt, das haben wir vorhin so ausgemacht, das erste Kapitel. Ich habe vom ersten Kapitel den ersten Teil oder die ersten zwei Abschnitte bei jeder einzelnen Lesung gelesen, weil ich mir das mal vorgenommen habe, aus einem Prinzip, das ich heute vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen könnte, aber ich habe es mir nun mal vorgenommen, dass ich immer damit beginne. Und den zweiten Teil des Kapitels habe ich noch nie vorgelesen. Das bedeutet de facto auch, dass ich ihn seit der Veröffentlichung nicht mehr gelesen habe, weil ich meine eigenen Bücher nicht lese, außer die Stellen, die ich laut vorlese. Das bedeutet für Sie wiederum, dass ich A, vielleicht durch den Text stolpere und B, wie ich gerade gesehen habe, kommt das russische Fernsehen darin vor und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass ich den Roman vor dem Angriffskrieg Russlands geschrieben habe. Ja. Ja heißt ich. Ich heißt auf Russisch ja ein Buchstabe nur, der letzte im Alphabet. So wurden wir auch groß und erzogen. Ja, Paslinia Bukvavolfavici. Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Das hat dann jedes Ich will, ich mag, ich muss, ich mit einer Faust erschlagen. Die Ordnung der Buchstaben, die uns Kindern den Egoismus austrieb, in aller Seelenruhe. Ich erinnere mich, meistens leise. Ich will aber, ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Ich will aber diese Geschichte erzählen. Ich wünsche, dass diese Geschichte mir gehört. Heute bin ich für diesen Satz dankbar, natürlich. Dankbar, aber danke sage ich nicht. Hoffe wahrscheinlich, dass meine Eltern einfach wissen. Oder aber ich denke zu wenig an sie. Jetzt versuche ich es den Kindern weiterzugeben. Nur diesen Satz, ja, paslinime bukva volfavitie, den lasse ich weg. Wir sprechen meist eine andere Sprache. Wir haben keine gemeinsame Muttersprache, meine Kinder und ich. Wenn sie weinen oder wenn sie schlafen, flüstere ich ihnen auf Russisch zu, streichelnde Worte. Es gibt mehr Platz für Zärtlichkeit in der russischen Sprache. Auf Deutsch bringe ich ihnen bei, die Stimme auch für sich selbst zu erheben. Ja, heißt ich. Wie die Erinnerung manchmal das Jetzt übertönt. Wie sie sich über alles legt wie ein Dickicht aus Verletzungen, Mustern und Fragen. Wie ich nicht mehr weiß, wer ich wurde und wann. Und ich dennoch beginne zu erzählen. Und mich erinnere an diesen Satz, ja, ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Wie ich mich erinnere, leise, an alles. Ich habe im Internet gelesen, sagt mein Vater, die Arme vor der Brust verschränkt, dass du ein neues Buch schreibst. Er sitzt im Schreibtischstuhl, ein schwarzer Chefsessel aus Kunstleder. Ich besuche meine Eltern, liege auf dem Bett, auf der synthetischen Tagesdecke, auf dem Rücken, die Knie angewinkelt. Habe die Arme ebenfalls verschränkt unter dem Kopf. Zwischen uns versuchen Erwartungen, die Stille zwischen Frage und Antwort auszufüllen. Schwirren zischend. Was hast du wo gelesen? Ich wackle mit den Zehen, die Socken gestreift. Minuten ticken davon. Dass du ein neues Buch schreibst, dass du irgendwo aus dem neuen Buch gelesen hast. Weiß nicht mehr, wo genau ich das gelesen habe, aber generell weiß ich genau, dass ich es gelesen habe. Ich weiß auch nicht, wo du das gelesen hast. Wo, das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, schreibst du? Nein, ich schreibe nichts. Wann soll ich denn schreiben? Du siehst doch, wie mein Leben ist. Ich wackle mit allen Zehen. Mein Vater sieht nichts von meinem Leben. Seit ein paar Jahren macht mein Vater Kunst. Aus Urlauben, in die er alleine fährt, ohne meine Mutter, im späten Herbst, im frühen Frühling, immer dann, wenn die Sonne nicht mehr oder noch nicht brennt, ans Meer, für eine Woche, nach Portugal am liebsten und manchmal an die Nordsee, bringt er Muscheln, Steine, Seesterne, getrocknete Algen mit. Alles, was das Meer zu geben hat. Wickelt die Stücke in Kleidung, damit sie im Koffer nicht brechen, die Hände zittern dabei. Ich stelle ihn mir vor, wie er ein Hemd auf dem Hotelbett ausbreitet und eine Muschel nach der anderen vorsichtig darauf legt, es dann so zusammenrollt, dass sie nicht aneinander knallen können. Wie er das Hemd in den offenen Koffer legt, oben auf. Mein Vater ist es, der mir das Packen beibrachte, unten die schweren Dinge, platzsparend, klug. Alles muss klug sein bei meinem Vater. Summum, mit Bedacht. Wozu hast du denn einen Kopf? Nur, dass da kein Zweifel aufkommt, zum Denken. Mein Vater packt die Muscheln und die Seesterne und alles andere mit Bedacht ein, nimmt sich Zeit, er hat sie. Er muss pünktlich zum Mittag- und Abendessen im Hotelrestaurant sein, sonst ist da nichts, kein Zeitdruck. Er möchte eigentlich gar nicht nach Hause zurück, möchte hier bleiben, am Meer. Zu Hause macht er aus diesen Mitbringseln Kunst. Ich stelle ihn mir vor, meinen Vater, wie er den Strang entlangläuft in seinen Turnschuhen. Er spürt nicht die Sandkörner an den Fußsohlen, will sie gar nicht spüren. Weiß nicht, dass seine Tochter, sobald sie das Meer sieht, bei jedem Wetter die Schuhe auszieht, um die Füße in den Sand zu graben, dass sie auch im Winter barfuß ins Meer läuft, bis die Jeans nass ist und klebt, bis der feuchte Sand zwischen den Zehen steckt. Mein Vater läuft nur. Blickt vielleicht manchmal hinaus aufs brodelnde Meer, braunschmutzige Gischt, Schiffe. Geht nicht ins Wasser, schwimmt nicht. Denkt vielleicht, wenn er aufs Meer blickt, rückwärts, an die Zeit, als er auf einem sowjetischen U-Boot stationiert war, unter Wasser arbeitete und lebte und Sehnsüchte nach Zuhause beiseite wischte. Er denkt, meine ich zu wissen, nicht im Leben nach vorn. Meistens aber zielt der Blick nach unten, vor die Füße, auf den Strand. Er sucht Muscheln, Seesterne, Steine. So denke ich in mir, mein Vater. Zu kleinen Wunderwerken, verbogene Muscheln, Steine mit Mustern, die das Meer gezaubert hat. Er beugt sich hinunter, obwohl ihm das nicht so leicht fällt, das Hinunterbeugen. Hebt eine Muschel auf, begutachtet sie von allen Seiten. Steckt sie, wenn sie wundersam genug ist, in eine Plastiktüte. Die Tüte wird immer schwerer, der Wind, der ihm in den Nacken weht. Das Meer rauscht geschäftig. Hat er Kopfhörer im Ohr? Hört er Musik? Dieses eine Lied des russischen Sängers, den er so mag. Der Sänger ist vermutlich in seinem Alter. Er hat graue Haare und einen georgischen Akzent. Maigada, Majobagatstva, meine Jahre, mein Reichtum, hört er und dann denkt er über seine Jahre nach. Alles, was sich angesammelt hat an Erfahrungen, Wissen, Entbehren. So denke ich in mir. Denkt er vielleicht an mich, seine Tochter? Denkt er mich, wie ich ihn denke? Wir denken uns, aber kennen uns zu wenig, lieben uns, ohne uns zu kennen, ohne uns kennen zu müssen, endlos. Ich muss diese Worte schreiben, um mir zu wünschen, mit meinem Vater an den Strand zu gehen, schöne Muscheln für ihn zu suchen. Ich wäre nach wenigen Minuten vermutlich gelangweilt. Wenn er den Blick vom Meer abwendet, sieht er die Hotelklötze an der Promenade und sein Hirn fängt sofort an zu rechnen. Wie viele Stockwerke, wie viele Fenster, wie viele Zimmer, wie viele Euros pro Zimmer, wie viele Menschen. Eine Woche lang ist mein Vater meist fort, 7 Tage, an denen er Muscheln sucht und sich an der Vielfalt der Hotelbuffets erfreut und daran einfach zu essen. Keine Cholesterinwerte, kein krankes Herz, keine Jahre, die man an den grauen Haaren abzählen könnte, niemand, der ihn ermahnt. Stille. Manchmal ruft meine Mutter ihn an. Er spricht in diesen Tagen mit niemandem, muss mit niemandem sprechen. Den Kellnern nickt er zu, brummig. Auf dem Hotelzimmer löst er Sudokus, er mag die schwierigsten Hefte. Oder er liest. Wie viele Jahre war ich nicht mehr mit meinem Vater am Strand? Wie viele Jahre bin ich nicht mehr neben ihm im Zug gesessen, habe mit ihm Karten gespielt, Schach, Spiele, die einen zum Denken zwingen, alles andere wäre ja Zeitverschwendung. Muss man da denken? So wurden Spiele für mich als Kind ausgesucht. Hast du gut nachgedacht über diesen Zug? Bei jedem Spiel, jedem Zug diese Frage. Heute hat er nur noch eine Frage an mich. Nu, какие задания тебя ждут? Nu, welche Aufgaben warten auf dich? Wir spielen keine Spiele mehr und meine Kinder beschweren sich, dass Opa die Spiele zu ernst nimmt, die er mit ihnen spielt. Er kann nicht verlieren. Ich will nicht, dass immerzu Aufgaben auf mich warten, aber ich weiß nicht, wie ich das meinem Vater erklären soll. Zu Hause setzt er sich an den Tisch in seinem Zimmer, der mit einer bunten Plastikdecke bedeckt ist, legt noch eine Schicht Zeitungspapier drauf, breitet seine mitgebrachten Schätze aus. Muscheln, Steine, Wurzeln, Holz, Seesterne, Algen, alles, was er gefunden hat. Ordnet sie, setzt sie zu Mustern zusammen, klebt sie auf Kartonpapier fest. In vergoldeten Rahmen, die er auf Flohmärkten kauft, hängen sie dann später an der Wand seines Zimmers. Das gefällt mir sehr, sage ich. Wenn du willst, kannst du es mitnehmen. Ich muss beginnen, diese Worte zu schreiben, um zu denken, beim nächsten Besuch nehme ich tatsächlich eins mit. Muss ihn aufschreiben, meinen Vater, um mich nicht mehr zu fragen, wohin dieses Bild in meiner Wohnung passen soll. An der Wand in der Küche hängen Kalender, die ich jährlich für meine Eltern gestalte, mit Bildern und lustigen Zitaten der Kinder. Da hängt dann auch eine Küchenschürze mit kleinen Nadeln an die Wand gepinnt. Die habe ich ebenfalls mit Bildern der Enkel bedrucken lassen. Er verwendet sie nicht beim Kochen. Da sind doch die Enkel abgebildet. Die Tür zur Speisekammer steht offen. An der Innenseite hängt ein Zettel, auf den mein Vater mit seinen ordentlichen, eckigen Buchstaben Gorelik und Keller geschrieben hat. Darunter sind Daten notiert. Verblichenes Papier, die Zahlen mit geraden Strichen gezeichnet. Wie geometrische Formen hängen sie an unsichtbaren linealgeraden Fäden, obwohl das Papier blank ist. Was sind denn das für Daten? Kehrwoche? Frage ich. Nein, das sind die Tage, in denen wir dran sind und den unteren Keller zum Wäscheaufhängen benutzen dürfen. Seit 15 Jahren wohnen wir hier, aber den haben wir noch nie benutzt. Er bestreicht eine weiße Brotscheibe mit Butter. Und warum nicht? Ach, die hängen ihre Sachen so ordentlich, so gefaltet auf. Er meint die Deutschen, die anderen Hausbewohner. Wir nicht, wir machen es irgendwie, wie es gerade kommt. Peinlich, wir hängen alles hier auf, in der Wohnung. Ist doch egal, was die über euch denken, sage ich. Erwarte von ihm keine Antwort. Es kommt auch keine. Er nimmt sich die nächste Brotscheibe und bestreicht sie mit Butter. Später kommen rote Fischeier darauf, eine Spezialität, die auf Russisch roter Kaviar heißt. Es gab ihn früher an Feiertagen, Geburtstagen, Jahrestagen, Silvester. Heute bin der Feiertag ich, weil ich meine Eltern besuche. Ich stibitze so eine Brotscheibe. Warte, bis wir uns an den Tisch setzen, sagt mein Vater. Seit 15 Jahren wohnen meine Eltern in dieser Wohnung und jedes Jahr schreibt mein Vater ordentlichst auf, wann sie an der Reihe sind, die Waschküche, deren Namen er nicht kennt, zu benutzen, obwohl sie das kein einziges Mal tun. Die Liste pinnt er an den Ecken mit bunten Reißnägeln fest. Zwei rote, ein grüner, ein gelber. Ich schließe, bevor ich die Küche verlasse, die Speisekammertür. Wenn wir uns an den Tisch setzen, esse ich einfach noch eins. Heute hat mein Vater zwei Fragen an mich. Du kannst mir auch 22 stellen oder auch 222, antworte ich. Er steht an der Spüle und schält Kartoffeln mit einem kleinen Messer. Im Nacken weicher, grauer Flaum, während die Augenbrauen buschig sind, wütend. Ich gieße Teewasser in die große rote Tasse, die ich meiner Großmutter einmal aus Kanada mitbrachte, weil sie sich beschwerte, dass die deutschen Tassen zu klein seien für Tee. Im weißen Porzellan an den Innenseiten Teespuren, gräuliche Kratzer, die die Spülmaschine nicht mehr wegbekommt. Sie fallen nur mir auf, wie mir auch sonst zu viel hier auffällt. Den anderen falle nur ich auf. Als erstes beginnt mein Vater, wie steht es mit deinen Messern? Meinen Messern geht es gut. Vor einem Jahr hat mir mein Vater ein Messer geschenkt, extra scharf. Nach dem ersten Einsatz rief ich ihn begeistert an, um mich zu bedanken. Daran erinnerte er sich, wie seine Tochter ihn anrief, um Danke für ein Messer zu sagen. Sind Sie scharf? Ich habe nicht darüber nachgedacht, über den Schärfegrad meiner Messer. Wahrscheinlich nicht, beantwortete er seine eigene Frage. Er weiß, es ist kein Mann im Haus, um die Messer der Tochter zu schärfen. Und er legt die Kartoffel auf die Spülablage und wischt sich die Hände an einem Küchenhandtuch ab. Öffnet eine der Küchenschranktüren, holt ein nagelneues, noch verpacktes Messer hervor. Hier, nimm, das ist scharf. Er streckt es mir entgegen, aber die Kinder müssen damit aufpassen. Dann greift er wieder zu der halb geschälten Kartoffel. Oh, vielen Dank, das ist toll, sage ich. Die Kinder wissen, dass sie nicht an die scharfen Messer dürfen. Ich ziehe den Teebeutel aus dem Tee und öffne die Schublade mit der Zuckerdose. Und die zweite Frage? Die zweite Frage ist, was für Aufgaben stehen dir bevor? Heute ist ein Tag, an dem mein Vater zwei Fragen an mich hat. Wenn ich auf der Couch meiner Eltern sitze, deren Farbe man wahrscheinlich Aprikosenfarben nennt, wenn ich die Füße auf den mahagonibraunen Couchtisch lege, was ich vermutlich nicht darf, aber keiner sagt etwas, weil ich da bin und weil ich so selten da bin, ist es still im Kopf. Endlich. Immer wieder erhebt sich jemand, um mir einen Tee oder etwas zu essen zu bringen, um Obst für mich zu waschen, in kleine Stücke zu schneiden, während ich wiederholt sage, dass ich kein Obst will. Wenn ich durch die russischen Fernsehprogramme seppe, amüsiert, verwundert, fasziniert, wenn mein Vater mir etwas erklärt, was ich nur mit einem Ohr höre. Wenn meine Mutter, die sich nun endlich neben mich setzt, nachdem sie die Schale mit dem kleinen geschnittenen Obst und den Teller mit dem großen Kuchenstück, nimm nicht so viel, lasst es doch für sie, es ist ihre Lieblingstorte, sagte sie vorhin zu meinem Vater und die große rote Kanada-Teetasse vor mir abgesetzt hat. Und was ist mit meiner Lieblingstorte, hatte mein Vater gekontert. Wenn meine Mutter mich fragt, ob ich die Person kenne, die da auf dem Bildschirm im russischen Programm etwas erzählt. Nein. Kennst du nicht? War ganz berühmt, war sehr wichtig zu unserer Zeit. Sie unterscheiden sich, meine Zeiten und die meiner Eltern. Und die Person, die wir im Fernsehen erkennen, ebenfalls. Ich nehme mir noch ein Stück Torte. Über dem Fernseher Bilder von Kindern und Enkeln. Meine Mutter wechselt die Bilder immer wieder aus, ersetzt sie durch neue, achtet stets darauf, gerecht zu sein, von jedem gleich viele. Ich zähle nach, versuche sie bei einem Fehler zu erwischen. Bleib sitzen, sagen sie zu mir, wenn ich aufstehen will, um etwas zu holen. Ich bleibe sitzen. Sitze zwischen meinen Eltern und ein Sänger, der schon in meiner Kindheit alt wirkte, erzählt aus dem Fernsehen Erinnerungen ins Zimmer hinein, die sich mit den Erinnerungen meiner Eltern decken. Ich esse jetzt doch ein paar Obststücke, es schadet ja nicht. Willst du noch mehr Aprikosen? Fragt meine Mutter. Nein, danke, das reicht mir. Hol ihr noch mehr Aprikosen. Sie will doch nicht. Vielleicht nimmt sie ja doch noch ein paar. Ich sitze immer noch zwischen meinen Eltern. Hast du Pläne, ein Buch zu schreiben? Fragt mein Vater. Ich schreibe nichts. Ich schreibe über dich, über uns. Ich schreibe uns auf, ich erzähle von mir, ich kann dich nicht weglassen. Ich bin, weil ihr seid und wir sind, auch wenn du die Arme verschränkst und ich mir den Zehen wackle. Was schreibe ich, wenn ich versuche, nicht zu viel zu erzählen? Ich weiß nicht, was ich für Pläne habe. Und das Ende, und vermutlich würde mein Verlag jetzt schimpfen. Weil
das war meine Idee.
Ich sag's dem Verlag, dass das deine Idee war. Einmal, es ist schon etwas her, bin ich auf einer Bühne und irgendwo im Publikum sitzt meine Mutter neben meiner Freundin und ich werde irgendetwas nach der Vergangenheit gefragt. Ich antworte und blicke dabei nicht zu meiner Mutter, sondern in den Saal, in dem die Gesichter verschwimmen, in dem ich den Blick an Details heften kann, die nicht ich bin. Auch nicht meine Mutter, die nicht die Vergangenheit sind. Ich hefte meinen Blick an schwarze Brillengestelle und im Schoß gefaltete Hände. Nach der Veranstaltung steht meine Mutter am Rand, wartet, bis ich mit fremden Menschen gesprochen habe, winkt ab, als ich sie zu mir rufe, beobachtet mich, ist stolz, weiß nicht, wie sie manchmal sagt, wie ich das wurde, was ich bin. Was wurde ich, will ich fragen. Durch euch, will ich sagen. Möchtest du einen Kaffee, frage ich sie. Nein, aber ich kaufe dir gerne einen. Und sie durchsucht sogleich ihre Handtasche nach dem Portemonnaie, hektisch, hofft, einen meiner Wünsche gefangen zu haben. Ich trinke einen Kaffee und meine Mutter schaut mir zu, fast einmal nach meiner Hand. Alyonuschka, sagt sie. Oder ich wünsche mir, dass sie das sagt, weil sie mich als Kind immer so nannte. Willst du wirklich keinen Kaffee, irgendwas anderes? Nein, nein, ich bin einfach glücklich, mit dir zu sein. Später, nachdem wir uns verabschiedet haben, erzählt meine Freundin mir, wie meine Mutter sich zu ihr beugte, um ihr auch von der Vergangenheit zu erzählen. Wie sie ihr erzählte, was sie mir nie erzählte. Wie sie sich in dieser ersten Zeit in Deutschland im Asylantenwohnheim Sorgen machte, dass ihr etwas passieren könnte. Denn wer würde sich dann um mich kümmern? Wie würde ich das schaffen in diesem neuen, fremden Land? Wie leid ich ihr tat, weil ich alleine war, alleine zur Schule ging, weil ich unsicher war, weil ich nicht mehr das Mädchen war, das sie mitgenommen hatte am 2. Mai um 23.55 Uhr in den Zug nach Berlin, das einmal Klassensprecherin war und eine zu große Klappe hatte, das als 10-Jährige kurz mal verhaftet worden war. Mir erzählte sie das nie, ihre Sorge, dass sie immer nur an mich dachte, dass sie dachte, mein Bruder würde es schon schaffen, 9 Jahre älter als ich, auch mein Vater. Und meine Großmutter, die hatte ihr Leben gelebt. Erzählte sie das nicht oder hörte ich einfach nicht zu? Das ist deine Geschichte, sagt meine Mutter, als ich ihr diese Zeilen zeige. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich finde gerade diese ersten Passagen, aber auch den Schluss besonders eindrücklich, weil es immer auch ein Nachdenken über Erzählen und wer darf erzählen, wem gehört eine Geschichte einschließt. Also du hast geschrieben, ich wünschte, dass diese Geschichte mir gehört. Ich schreibe uns auf, ich erzähle von mir, ich kann dich nicht weglassen. Ich bin, weil ihr seid. Und am Ende dann heißt es von der Mutter im Roman, das ist deine Geschichte. Und mir ist dabei besonders aufgefallen, so dieses, nicht nur das über Erzählen nachgedacht wird, da schrillen bei mir als Literaturwissenschaftlerin natürlich sofort die Alarmglocken und ich denke, ich muss was damit machen, aber vor allem...
Warte mal, was würdest du denn damit machen?
Ja, das ist dann die andere Frage, das kommt dann später. Aber vor allem fand ich das sehr eindrücklich, dass es eben so ein tastendes, ein vorsichtiges Schreiben ist. Also das ist immer auch wirklich ein Annähern und wieder sich distanzieren, auch von in diesem Fall den Elternfiguren im Roman ist. Und da habe ich mich schon gefragt, könnte man sagen, dass es dir darin oder damit beim Schreiben immer auch um die moralische Integrität beim Schreiben geht? Wie weit darf ich gehen? Darf ich mir eine Geschichte einfach nehmen?
Also moralische Integrität klingt groß, würde ich mir gerne auf die Fahnen schreiben. Ich glaube, was mir beim Schreiben sehr bewusst ist, ist eben das, worüber wir vielleicht am Anfang gesprochen haben, dass Worte eben ihre Wirkung haben. Also natürlich eine ästhetische Wirkung, aber eben auch eine, vielleicht eine politische Wirkung, aber eben auch eine menschliche Wirkung und ich mir immer bewusst mache, dass ich mir mit jedem Satz etwas aneigne. Sowieso in diesem autofiktionalen Text eigne ich mir eine Perspektive an und Menschen und erzähle von Menschen, die nicht selbst erzählen und entscheide mich für das Erzählen und für das Auswählen von Details und was setze ich unter die Lupe und was überspringe ich etc. Aber auch sonst weiß ich immer, also auch wenn das vollkommen fiktionale Geschichten sind, geschehen sie ja in einem Kontext. Keine Figur wandelt ohne Kontext durch die Bücher. Und der Kontext, den ich erzähle, sei er historisch oder sei er im Jetzt verortet, ist immer einer, der uns prägt, also sowohl geprägt hat, als auch die Gesellschaft ausmacht, die wir sind oder sein werden. Und das ist etwas, was ich nicht weglassen kann. Weiß nicht, ob ich von einer moralischen Integrität, aber vielleicht von einer Verantwortung reden würde. Und es ist immer bei Literatur natürlich, kannst du als Literaturwissenschaftlerin noch besser, glaube ich, erklären als ich, aber man interpretiert ja. Man denkt über jedes Wort nach, man denkt über die Wortzusammenstellung, über die Sätze etc. nach, über jeden Punkt, über jedes Komma kann man, glaube ich, schreiben. Das bedeutet aber, dass ich mit jedem Punkt und jedem Komma, das ich schreibe, eine Entscheidung treffe. Und das ist etwas, was mir beim Schreiben bewusst ist. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, aber es ist zumindest etwas, was das Schreiben begleitet.
Und in dem Roman kommen genau solche Fragen ja immer wieder, tauchen sie ja immer wieder auf, sodass ich auch den Eindruck hatte, es geht mehr um, genau wie du gesagt hast, sich das bewusst zu machen, als weniger um die Entscheidung, ist es jetzt angemessen oder nicht, weil es droht natürlich immer die Gefahr, dass man zu weit geht oder sich etwas nimmt, was verletzt.
Ja, es war also in dem Roman, in dem die Frage natürlich noch größer war als bei fiktionalen Fragen, war es vermutlich auch ein gewisser Selbstschutz, ne? Also sozusagen diese Selbstreflexion und sich immer wieder bewusst machen, auch nicht nur, dass ich mir Geschichten aneigne, sondern dass ich mich eben für eine Perspektive etc. entscheide. Ich glaube, diese vielleicht essayistische Ebene, die da mit hineinspielt, war auch eine Versicherung vor mir selbst, gar nicht vor den Lesenden, aber vor mir selbst, um mir die Erlaubnis zu geben, das aufschreiben zu können, musste ich darüber nachdenken. Aber ich glaube, es ist hier sichtbarer, aber ich glaube, dass ich das immer im Schreiben wiederfinde. Also ich habe zum Beispiel einen Roman geschrieben, in dem kurz, oder nicht kurz, sondern schon als prägend, aber auf den Roman gesehen, vielleicht kurz der Jugoslawienkrieg eine Rolle spielt. Und ich habe keine Kriegssituation de facto erlebt. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das schreiben darf. Und da es ein fiktionaler Roman ist, gibt es da keine Ebene, die eben darüber nachdenkt. Aber ich habe, und das ist etwas, was unbewusst geschah, ich habe das erst, als der Roman gedruckt war, realisiert. Der Roman besteht aus sehr kurzen Kapiteln, die sind, glaube ich, zum Teil 2 Seiten lang. Und das Kapitel, in dem es quasi eine Reise in das bekriegte Jugoslawien ist, ist 14 Seiten lang. Es ist, glaube ich, so lang wie sonst 6 Kapitel. Und ich glaube, diese lange Zugfahrt, auf der einfach nichts geschieht, also da fahren 2 Menschen Zug, es ist kein tragendes Plot-Kapitel, ja, die habe ich gebraucht, um mir zu erlauben, da anzukommen, wo ich einen Krieg erzähle, den ich so nicht gesehen habe.
Du führst ja auch die LeserInnen da manchmal auch ein bisschen aufs Glatteis. Es gibt auch diese eine Episode, die ich besonders schön finde, wo die kleine Lena fantastische Lügengeschichten erzählt, den Nachbarn auf der Datscha und wirklich, und dann später sich rausstellt, das stimmt alles gar nicht. Und nun erzählt dieses große Lena, das alter Ego natürlich, diesen Roman, wo man auch wieder gar nicht weiß, was ist jetzt wahr oder falsch. Aber da würde ich gerne nochmal weiterfragen. Du hast vorhin zu Beginn gesagt, und du hast auch schon oft drüber gesprochen und geschrieben, dass du immer wieder auf sozusagen nach deiner Biografie gefragt wirst in Interviews oder bei Lesungen. Und nun ist es ein autobiografischer Roman und gleichzeitig, oder mit autobiografischen Elementen, und gleichzeitig ist es aber eben, wie wir jetzt schon gehört haben, ein Text, der unglaublich reflektiert über sich selbst, der auch sprachästhetisch sehr versiert ist, also wo man wirklich auch merkt, das ist natürlich Literatur und will auch Literatur sein. Und könntest du zu diesem Spannungsverhältnis noch ein bisschen was sagen?
Naja, ich glaube, er ist auch sprachlich versiert aus einer Angst heraus, dass er eben nicht als Literatur gelesen würde. Und diese Trennlinie ist also gerade beim Publikum, finde ich, sehr schwer zu ziehen. Also man kann über den Roman, also man kann quasi über die Sprache und eben die verschiedenen Ebenen und Perspektiven und etc. sprechen. Und dann gibt es einfach die vollkommen übergriffigen Fragen. Also mein Highlight der Lesereisen ist die Frage, ob ich eine Therapie machen würde. Und als ich die Frage im Übrigen einfach abwerte mit dem Hinweis, dass die Frage vielleicht etwas unangemessen sei, kam die Antwort, sehen Sie, eine Therapie würde Ihnen gut tun. Und ja, also es ist ein Spannungsfeld. Ich kann es nicht, also ich glaube, dass diese Geschichte das ganz gut erzählt. Es gibt eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Aber es ist vielleicht noch ein Satz. Hier vorne steht relativ oder verhältnismäßig groß Roman drauf. Also ich wollte es eigentlich, dass es größer drauf steht als mein Name, aber das wollte der Verlag nicht. Aber also steht genau in derselben Schriftgröße. Natürlich aus einer Angst heraus, dass der Text nicht als Roman gelesen würde. Und also für mich ist immer die Frage, wie man eine Geschichte erzählt. Ich habe keine Ahnung, was die Literaturwissenschaft dazu sagt, aber mein Gefühl ist, das Romanhafte an einem Roman kann doch nicht nur die Fiktion sein, kann doch nicht nur der Plot sein, sondern Literatur ist doch die Kunst, mit Sprache Welten zu erschaffen. Und das ist das, was ich versucht habe.
Ich würde, weil wir jetzt schon so viel auch über Ästhetik und Poetik nachgedacht haben, gerne kurz wechseln, dich ein bisschen auch zu deiner Poetikvorlesung noch befragen und was du dort ausgeführt hast. Und du hast zum Beispiel auch, und das passt eben auch zu diesem Rahmen und den Fragen, mit denen wir uns heute hier beschäftigt haben, gesagt, dass es ein Privileg sei, über Ästhetik nachzudenken oder eben das Nachdenken über Ästhetik eigentlich eine privilegierte Position voraussetzt. Mhm. Was heißt das genau?
Also ich glaube, das ist etwas, was ich, sagen wir mal so, ich war überrascht über die Menge der ästhetischen Fragen, die ich aus einer, würde ich sagen, auf unterschiedlichen Weisen, sowohl in meiner Vergangenheit in der Sowjetunion als auch in meinen ersten Jahren in Deutschland, einer recht unprivilegierten Kindheit, wie man heute sagen würde, nicht kannte. Ich glaube, man hat in bestimmten Lebensumständen nicht den Kopf frei für ästhetische Fragen. Also ich war dann in einer Zeit, in dem mein Leben nicht mehr beschränkt war auf eine bestimmte, das könnte man jetzt auch klassistisch erzählen, ne? Also auf bestimmte Milieus, war ich überrascht, wie viele ästhetische Fragen es gibt und wie viel Zeit man hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und bis hin zu der Frage, dass zum Beispiel mit zu den ersten Interviews immer gehörte irgendwie, wo ich schreiben würde und alle wollten meinen Schreibtisch fotografieren und ich war so vollkommen platt von dieser Frage oder von der Vorstellung, dass die Farbe oder der Ort, an dem der Schreibtisch steht oder wie er aussieht, in irgendeiner Form mit dem, was ich schreibe, zu tun haben könnte. Also ich habe das tatsächlich erstmal gar nicht verstanden. Ich habe die Leute auch gefragt, aber warum wollen sie meinen Schreibtisch fotografieren? Und habe dann natürlich später diese ganzen Fotobände von SchriftstellerInnen an ihren Schreibtischen und manche ganz ordentlich und dann wieder diese Überfrachteten und habe da erst sozusagen diese Fragen verstanden. Ich habe mal darüber gesprochen auf einem Podium, wo ein syrischer Autor neben mir saß und da ging es auch darum und ich hatte das gesagt und es kam aber, also es wurde hinterfragt, was ich gesagt habe und als wir rausgingen, klopfte er mir auf die Schulter und sagte, also weißt du, auf so einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer denkt man einfach nicht über Ästhetik nach. Ja? Und das ist vielleicht sehr polemisch formuliert, aber für ihn, also ihm war es offensichtlich ein Anliegen, das so zu formulieren.
Ja, und ich meine, es bedeutet ja auch wirklich, dass man, dass die Literatur vielleicht dann wirklich eine Distanz braucht, aus der heraus sie nur geschrieben werden kann. Und dass das eben gleichzeitig, na trotzdem, wenn man sich deine Texte anguckt, würde ich sagen, immer auch aber um politische oder gesellschaftspolitische Fragen geht, die dich ja umtreiben, aber die Literatur eben aus dieser Distanz nur beschreiben kann.
Ich glaube, in der Distanz, also es liegt einfach eine Dringlichkeit darin, ne? Und ich glaube, diese Dringlichkeit begleitetes Schreiben und in gewissem Maße begleitet die Dringlichkeit ist vielleicht mehr als die Ästhetik. Natürlich stelle ich mir beim Schreiben ästhetische Fragen oder die Frage nach der Ästhetik oder der Poetik. Aber ich glaube, die Dringlichkeit dessen, was erzählt werden muss, steht im Vordergrund.
Und du hast auch in der Poetik-Vorlesung einen ganz, wie ich finde, spannenden Aspekt angesprochen. Also du lässt eigentlich, mache jetzt schon ein bisschen Werbung für den Verbrecherverlag und die Veröffentlichung der Poetikvorlesung dort, aber du lässt eigentlich deine ganze Poetikvorlesung auf den Begriff der Güte zulaufen und leitet es auch, ich meine, wir haben zu Beginn über die Shoah-Texte gesprochen, leitet es auch von Jorge Semprún her, dass du sagst, er spricht von einem beschirmenden Ozean der Güte. Und ich schreibe bestimmt auch für den beschirmenden Ozean der Güte, weil ich nicht glauben möchte, dass Güte in unserer Sprache eine Lücke ist. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Was ist die Güte?
Ich fange vielleicht mit der Lücke an, bevor ich die Güte zu definieren versuche. Ich schaffe mir gerade Nachdenkzeit. Güte ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Sprachgefühl sagt, dass Güte ein im Deutschen nicht besonders gebräuchliches Wort ist. Was ich vielleicht mit Güte meine, ist, es lässt sich für mich leichter im Englischen wiedergeben als Kindness. Und kind ist ein Wort, das für mein Dafürhalten im Englischen sehr viel häufiger verwendet wird als Güte im Deutschen. Erst recht das Adjektiv gütig. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie das jemals schon aktiv verwendet haben außerhalb von vielleicht Literaturgesprächen. Also niemand sagt, ich habe einen Menschen kennengelernt, der ist super, der ist gütig. Das ist ein Wort, das im Russischen und eben auch in anderen Sprachen, ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, im Persischen zum Beispiel wohl auch, habe ich gehört, ein Alltagswort ist. So wie man im Deutschen nett sagt, aber gütig ist eben nicht nett. Aber es ist eben, was ich meine, die Häufigkeit. Und ich bin damit aufgewachsen, dass ich habe diese Stelle vorgelesen, wo eben meinem Vater die Klugheit so wichtig oder das Denken, die Fähigkeit zum Denken und zum sich selbst hinterfragen so wichtig war. Aber über allem stand immer gütig. Ja, also es gab sozusagen, es gab diese Möglichkeiten nicht, dass man nicht versuchen könnte. Nicht so, das war als Kind das Imperativ. Ich habe sehr lange, als ich dann Deutsch lernte, habe ich sehr lange nach einer Entsprechung gesucht mit Wörterbüchern oder mit Versuchen zu erklären und habe eigentlich nie ein Wort gefunden. Und ich glaube, jede, davon erzählt wer wir sind ja auch, jede Sprache hat ihre Lücken und jede Sprache hat ihre Fähigkeiten und drückt manches schneller aus und anders eben nicht. Das gilt für alle Sprachen. Aber wenn, ich habe mal mit Menschen, die geflüchtet waren nach Deutschland, an Texten gearbeitet und ich habe mit ihnen darüber gesprochen, welche Wörter ihnen fehlen und was das Deutsche nicht kann. Und einer lehnte sich zurück und sagte, na, alles, was mit Liebe zu tun hat. Ich würde sagen, also mir fehlt das Wort Güte am meisten, weil natürlich darin auch eine Haltung liegt oder eine Selbstverständlichkeit einer Haltung. Also ich wollte eigentlich durch die Poetikvorlesung kommen, ohne zu zitieren, weil ich ja auch darüber geschrieben habe, was es bedeutet, bestimmte Texte zu lesen und mit bestimmten Texten aufzuwachsen und was der Kanon mit uns macht. Und deswegen war ich eigentlich fest entschlossen, durch die Poetikvorlesung ohne Zitate und eben ohne ich habe gelesen durchzukommen. Aber das konnte ich nicht weglassen, weil ich das genauso empfinde, wie Semprún das sagt. Nämlich, dass es, also es spricht vom beschirmenden Ozean und ich finde, und jetzt bin ich bei der Definition, dass Güte etwas Beschützendes hat.
Ja, ich fand das einfach auch noch besonders interessant oder das hat mich einfach besonders beschäftigt, weil wir, glaube ich, allzu schnell, da Literaturwissenschaftler, LeserInnen, wie auch immer, allzu schnell mit so bestimmten Labels an Texte herangehen. Und da ist nun eine Erzählung in dem Roman, die setzt sich mit Migration auseinander. Also sagen wir, das ist kritische Literatur, die da irgendwie den Spiegel vorhält und all diese Metaphern. Gleichzeitig ist es aber eben dieser sprachlich versierte und hochreflektierte Text und dann eben diese Vorstellung, die du jetzt in Bezug auf die Güte formuliert hast, wo es ja dann auch noch um was anderes geht, also auch um sowas wie vielleicht Rat zu geben, Werte zu entwickeln, ich weiß nicht was, ich kann es selbst nicht beschreiben, aber es ist schon etwas, wo es um mehr geht, als einfach nur was Kritisches aufzuzeigen.
Also mit Sicherheit ist das im Schreiben mit drin. Ich glaube, es ist tatsächlich für uns, die wir schreiben, anders als für die Literaturwissen. Also ich setze mich nicht hin und habe quasi im Kopf ein bisschen kritisch, ein bisschen was anders. Ich würde es gerne negierend beschreiben. Ich glaube, es war mir bei diesem Text, oder ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich gerne so schreiben würde, dass es unmöglich ist, ohne diesen vielleicht humanistischen Gedanken zu schreiben.
Und vielleicht noch eine Frage, weil wir dieser Begriff des Postmigrantischen immer fällt. Mhm. Wir haben ihn bei der Poetikvorlesung auch irgendwie dir aufgedrückt oder dir gesagt, mach was damit. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Begriff, der schwer zu füllen ist und der auch oft wieder abgewiesen wird. Aber du hast auch betont, dass vielleicht das, was man postmigrantische Literatur gerade nennt oder nennen könnte, sich zumindest damit verbinden lässt, dass es eine Literatur ist, die aus dem Schmerz entsteht.
Ja, also sozusagen postmigrantisch wirft ja ziemlich viel so unter einen Topf, was man nicht anders zu benennen weiß oder wo man sich, glaube ich, an sehr vielen Begriffen abgearbeitet hat. Und dann, so meine Wahrnehmung, jetzt nicht im wissenschaftlichen, aber zumindest im gesellschaftlichen Diskurs, war man so froh, ein Wort gefunden zu haben und dass sich ganz vieles fällt und dann muss man nicht mehr genau differenzieren. Ich glaube, wenn man die Literatur anschaut, dann erzählt sie ja immer von dem Gefühl, als fremd wahrgenommen zu werden und außerhalb zu sein. Also es erzählt immer von dem Außen, von dem Kreis. Und es erzählt davon, dass die Entscheidung gehörig hinein oder eben nicht die eigene ist. Und das geht immer mit Schmerz einher. Und ich würde sagen, das ist das, was sowohl die Texte vermutlich zusammenhält, was aber vor allem tatsächlich dem Begriff für mich einen Sinn ergibt, weil alles, was unter postmigrantisch eben zusammengefasst wird und was häufig eigentlich kaum Berührungspunkte hat, ich glaube, gemein ist diese eine Erfahrung. Vor kurzem sagte mir eine Autorin, ich zitiere jetzt Gilda Sahebi, sie sagte zu mir, und das fand ich wahnsinnig schön formuliert, wir kennen halt alle diese Sprache, die zwischen den Zeilen geschieht. Und wir müssen es uns nicht erklären. Wir müssen nicht, ging darum, dass sie mir etwas erzählt hat und sie sagte, schau, ich muss es dir nicht erklären. Du weißt, was zwischen den Zeilen steckte. Und somit haben sie und ich, die, also unsere Biografien, würde ich sagen, haben null Berührungspunkte. Aber wir müssen einander nichts erklären.
Vielleicht noch eine Frage in eine ganz andere Richtung. Du hast auch schon mehrfach gesagt, dass du beim Schreiben Musik hörst und dass es dir um den Rhythmus der Sprache und so weiter geht. Kannst du da noch ein bisschen vielleicht auch ausführen, was waren hier für Lieder wichtig bei Wer wir sind?
Es ist sehr interessant, weil ich unfassbar unmusikalisch bin. Ich bin mit großem Abstand der unmusikalischste Mensch der Welt. Ich liebe Musik, aber ich kann es nicht. Ich habe viele Belege dafür. Trotzdem, man wird ja immer gefragt, wie schreiben Sie? Und ich würde sagen, es ist sehr viel Zweifel, bis das Schreiben beginnt. Aber der Zweifel hört nicht in dem Moment auf, in dem ich inhaltlich weiß, was ich schreibe, sondern bis ich die Melodie des Textes hören kann. Ich brauche die Melodie und dann geschieht der Inhalt. Dazu meine ich, also konditioniere ich mich eigentlich bei jedem Text auf dieselbe Musik. Also es ist dann wie so ein Pavlovscher Reflex, die Musik startet und ich meine, jetzt kann ich schreiben. Tatsächlich war es bei diesem Roman, habe ich viel oder nicht viel, sondern ich habe russischsprachige Musik gehört. Es gibt diese Tradition von Barden, oft auch politische, also es waren oft politische Musiker, männlich tatsächlich meist, die Gitarrenmusik und dazu Lieder, wo man zwischen den Zeilen Regimekritik raushören konnte, sehr lyrisch und das habe ich gehört, in der Hoffnung, dass ich dann.
Vielleicht noch eine letzte Frage und dann würde ich für das Publikum öffnen. Gerade weil du in so vielen verschiedenen Gattungen und Genres auch schreibst, könntest du noch etwas sagen zu dem Unterschied auch deines Schreibens, weil du gehst ja in verschiedenen Genres auch mit ähnlichen Themen um? Ob das, was für einen Unterschied das macht, wenn Lena Gorelik als Journalistin über ein bestimmtes Thema schreibt oder es im Roman verhandelt. Ich habe nämlich auch im Hinterkopf noch ein Interview mit dir, wo du über Joan Didion gesprochen hast und gesagt hast, es würde dich eigentlich an ihrem Schreiben besonders interessieren, dass diese Grenzen immer wieder auch verwischt werden zwischen journalistischem Schreiben und literarischem Schreiben.
Ja, also es klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich mich mit John Didion in ein Verhältnis gesetzt. Das habe ich nicht. Es ist immer mit der schlimmste Moment auf der Bühne ist immer dieses, sie haben mal in einem Interview gesagt und man denkt, oh Gott, was habe ich gesagt? Also was, glaube ich, relativ einfach zu sagen ist, ist, dass Romane die schlimmste Gattung sind. Und ich aber gleichzeitig weiß, dass wenn ich nur noch eine Sache im Leben schreiben dürfte, dann wären es Romane oder wäre es noch ein Roman. Obwohl alles andere sich so viel leichter und auch leichtfüßiger schreibt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, warum ich das mit den Romanen noch mache. Und aber am Roman interessiert mich tatsächlich auch, also ich glaube zunehmend, vermutlich mit jedem Roman mehr, aber auch das können, glaube ich, LiteraturwissenschaftlerInnen besser beurteilen als ich, tatsächlich dieses Zerfließende. Also Wer wir sind, ist ja kein klassischer Roman. Und der Text, an dem ich jetzt verzweifle, ist noch weniger ein klassischer Roman. Und vermutlich fließt da alles ein. Also vielleicht sind alle anderen Texte, ich hoffe, das zitiert einfach nie wieder jemand, weil ich das jetzt wirklich ausprobiere, ob das stimmt, wenn ich das so formuliere. Vielleicht sind alle anderen Texte auch wie so Skizzen für den Roman. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht klingt das gerade auch nur gut.
Musik.